D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch und der schaut mit euch, wie schon gestern, auf die Lebensmittel, die wir so alltäglich verzehren und auch verzehren müssen, denn sonst könnten wir ja nicht leben. Nun sind Lebensmittel, die bei uns auf dem Tisch oder vorher im Kochtopf landen, nicht immer rein und unbedenklich. Am Vortag haben wir schon von der Maillard-Reaktion gehört, die Lebensmittel chemisch verändert, wenn wir kochen, backen, braten, frittieren oder grillen. Und wer wacht darüber, dass nichts Bedenkliches in unsere Küche kommt?
ESE, Gammelfleischskandal.
EHEC, afrikanische Schweinepest.
Du bist, was du isst. Okay, aber was essen wir eigentlich?
Ich esse 2 bis 3 Mal in der Woche Fleisch, wird aber eher immer weniger.
Die Krise als Chance, denn jede Krise ist anders und aus jeder Krise können wir neue Lehren ziehen und sie in unser Management einfließen lassen.
Sie kümmern sich um Reinheit und Qualität unserer Lebensmittel.
Im Visier haben Sie Bakterien, mit denen sich zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 1500 Menschen infiziert haben.
Experten für Verbraucherschutz. Lebensmittelchemiker.
Ich glaube, wir haben ein gutes Verständnis, gerade im Bereich der Aromastoffe, was abläuft, was dann das Aroma unserer Lebensmittel auch beeinflusst.
Es sind Sensorikexperten, die das Produkt prüfen, aber es werden auch mikrobiologische und physikalische und also Laboruntersuchungen gemacht.
Mit den Lebensmitteln ist es so ein bisschen wie mit dem Fußball. Es gibt 80 Millionen Experten in Deutschland. Jeder kann mitreden, da reicht schon, wenn man ab und zu mal Lebensmittel verzehrt.
Die ein oder der andere von uns dürfte betroffen sein. Wer allergisch auf bestimmte Lebensmittel reagiert, reagiert darauf mit unterschiedlichen Symptomen. Mal sind es Schwellungen der Schleimhaut, mal Übelkeit und Erbrechen, mal Hautjucken. Jetzt kann man aber nicht pauschal sagen, wer Erdnüsse isst, bei dem zeigt sich immer automatisch dasselbe Muster. Lebensmittelallergien sind individuell höchst unterschiedlich, im Kleinkindalter oft ganz anders als später bei uns Erwachsenen. Ein großes Forschungsfeld, das noch lange nicht abgegrast sein dürfte. Professor Stefan Fietz arbeitet am Paul-Ehrlich-Institut in Langen und hat am 4. April 2014 einen Vortrag dazu gehalten, Lebensmittelallergien vom klinischen Phänomen zu Molekülstrukturen und neuen Ansätzen für Diagnostik und Therapie. Gesprochen hat er auf einem wissenschaftlichen Gedenkkolloquium in Berlin zu Ehren von Werner Baltes, der viele Jahre führend in der Lebensmittelchemie war und sich international einen Namen gerade durch seine Forschungen in Zusammenhang mit der Maillard-Reaktion gemacht hat. Veranstaltet wurde das Kolloquium von der Technischen Universität Berlin und der Lebensmittelchemischen Gesellschaft, die Professor Baltes viele Jahre selbst geleitet hat. Hier aber nun Stefan Fietz.
Zunächst einmal einigen Background zu der Thematik, die mich jetzt seit über 20 Jahren beschäftigt. Was man ja immer mal macht, wenn man einfache Definitionen sucht, das, was heute auch unsere Studenten tun, nämlich in Wikipedia nachgucken, das ist ja inzwischen die wesentliche Quelle für Literaturrecherchen an den Universitäten. Und da findet man eine Definition, die eigentlich ganz gut ist, nämlich eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems auf bestimmte, normalerweise harmlose Stoffe. Und die führt zu entzündlichen Prozessen und damit einhergehenden Symptomen. Was da zellulär und physiologisch dahinter steckt, das ist im Prinzip ein Irrtum des Immunsystems. Das Immunsystem macht über eine fehlgeleitete Antwort von T-Helferzellen eine Antwort, die letztendlich zur Herstellung oder Synthese eines bestimmten Antikörpers, nämlich des Immunglobulins E, führt, was dann in der Lage ist, an Rezeptoren auf Mastzellen anzudocken. Und wenn das entsprechende Allergen, gegen das diese Antikörper gerichtet ist, hinzukommt und 2 Bindungsstellen für diese Antikörper hat, dann werden die Mastzellen aktiviert und schütten jede Menge Mediatoren aus, unter anderem Histamin, aber auch verschiedene Interleukine und so weiter. Und die führen zu den allergischen Symptomen. Und je nachdem, wo das passiert, habe ich ganz unterschiedliche Symptome. Wenn das in der Lunge passiert oder in den Bronchien, kann ich einen Asthmaanfall bekommen. Wenn das in der Haut passiert, bekomme ich Urtikaria. Und wenn es systemisch passiert, bekomme ich einen allergischen Schock, der auch tödlich verlaufen kann. Und normalerweise würde man hier an dieser Stelle Immunglobulin G machen. Und in der Immuntherapie von Allergien versucht man auch IgG-Antikörper zu erzeugen, die nicht an die Mastzellen binden können und deshalb das Allergen sozusagen wegfangen und davor schützen, dass diese allergische Reaktion auftritt. Das geht aber bei Lebensmittelallergien noch nicht. Deswegen ist da immer noch sehr viel Forschungsbedarf. Was dieses IgE eigentlich macht, ist nicht so ganz klar. Es tritt häufig auf bei Parasiteninfektionen. Allerdings schützt es nicht wirklich vor den Parasiten. Womit ich mich beschäftigt habe, war ein Phänomen, was in der Klinik aufgetreten ist. Das nennt sich Scandinavian Food Allergy. Und zwar gab es da Ende der 70er Jahre eine ganze Reihe von Publikationen, die erstmal alle aus Dänemark und Schweden kamen, woraus hervorging, dass bestimmte Lebensmittelallergien, insbesondere Apfel hier und Haselnuss zu nennen, gehäuft vorkamen bei Patienten, die Birkenpollenallergien hatten. Und damit kann man sich dann auch so den Rest seines Wissenschaftlerlebens beschäftigen, wie Sie gleich sehen werden. Es gab dann noch Publikationen aus der Schweiz, die ein anderes Syndrom beschrieben haben, nämlich dass bei Beifußpollenallergikern gehäufte Allergien zum Beispiel gegen Sellerie und Gewürze vorkamen, vor allen Dingen aus der Gruppe von Professor Wüthrich, mit dem ich auch viele Jahre zusammengearbeitet habe. Das heißt, wir haben eine Situation, dass vom Birkenpollen eine ganze Reihe von Lebensmitteln ausgehen. Hier sehen hier die Apfel, Karotte, Sellerie, auch zum Beispiel Sojabohnen kommen wir später noch drauf und Kiwi und Erdnüsse, ganz verschiedene Sachen. Und von Beifußpollen aus, das ein eingeschränkteres Pattern ist, nämlich vor allen Dingen auf Sellerie, Karotte und Gewürze. Und sehr häufig kommen eben viele von diesen Allergien bei diesen betroffenen Patienten gleichzeitig vor. Aber selten hat einer Allergien gegen alle diese Lebensmittel. Und die Pattern, die die Patienten erkennen, die bei den Patienten Symptome auslösen, sind sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass jemand Apfel und Birne und Kiwi hat oder Apfel und nur Karotte oder alles. Das geht also sehr durcheinander und eine Frage, die natürlich einen noch beschäftigt, wie kommt das, was ist die molekulare Grundlage davon und warum ist das auch noch so, dass unterschiedliche Patienten, obwohl sie dasselbe essen, auch noch unterschiedlich reagieren. Das war eigentlich das, was mich getrieben hat, mich für die Habilitation zu interessieren auf diesem Gebiet. Wie kam das zustande? Vielleicht noch mal ein paar Worte zu meiner Laufbahn. Hauptstudium Lebensmittelchemie, Sommersemester 84, 86 abgeschlossen. Ich habe dann im damaligen BGA, im Pettenkofer-Institut, in der Gruppe von Rudolf Weber promoviert zu einem Thema, das hatte mit Allergien nichts zu tun. Da ging es um den Übergang von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen aus der Luft in Lebensmittel, insbesondere durch chemische Reinigungen verursacht. Ich habe also vor dem Staatsexamen Teil B promoviert, habe dann 1990 Staatsexamen Teil B abgeschlossen und dann im Sommer 1990 die Habilitation begonnen. Die Idee dafür kam eigentlich schon früher auf, nämlich während des Studiums, so im Jahr 1985. Da saß ich beim Praktikum Ökologie der Algen bei Frau Kräpelin im Botanischen Institut und neben mir saß ein weißhaariger Herr, der irgendwie viel älter war als wir alle anderen und der war Dermatologe und Allergologe in der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden und hat mir von diesem Problem erzählt. Wir haben uns dann ab und zu mal getroffen und haben gedacht, das wäre interessant, wenn sich ein Lebensmittelchemiker damit beschäftigen würde. Das hatte ich schon so ein bisschen im Kopf für die Promotion, da ging das aber nicht, weil man ja auch Geld braucht. Und nach dem Staatsexamen Teil B bin ich zu Herrn Baltes gegangen und habe gesagt, ich würde gerne sowas machen, wäre das auch in Ihrem Interesse. Und er hatte dann, wenn ich mich richtig erinnere, eine Tochter, die auch dieses Problem hatte und fand das dann total spannend, dass sich jemand aus der Lebensmittelchemie mit dieser Thematik beschäftigt und hat mich da auch sehr unterstützt. Und so kam es also dazu, dass ich ohne irgendeine Ahnung von der Thematik zu haben, ohne irgendeine Laborausstattung dafür zu haben, mich mit Allergien beschäftigt habe. Jetzt zum Thema Institut. Das Erste, was wir machen mussten, war den Institutsumzug zu organisieren, nachdem ich Habilitant war, vom Tiergarten in den Wedding, in die Gustav-Meyer-Allee. Und da gab es verschiedene Dinge zu tun, nämlich unter anderem den Keller aufzuräumen, wo die ganzen abgelegten Chemikalien herumstanden, insbesondere die aus dem Arbeitskreis Stahn, wo die Beschriftungen abgefallen waren und die dann anfingen zu rauchen, wenn man den Stopfen rausgezogen hat. Wir haben also viele Stunden mit Gasmasken in diesem Keller verbracht, um das alles zu bewältigen. Und dann waren natürlich auch Geräte umzuziehen. Und diese hier sind nämlich Teile von Zeiss PMQ-2-Photometern. Und Werner Baltes war ja bekannt dafür, insbesondere auf dem Gebiet Geräte und Praktikum so eine Art Jäger- und Sammlermentalität zu haben. Und unter anderem sammelte er also jedes gebrauchte Zeiss PMQ-2-Photometer ein, was irgendwo in Deutschland zu haben war. Und dann haben wir gedacht, nach dem Institutsumzug, wir machen ihm eine Freude und bauen die mal alle für ihn auf. Das haben wir dann auch gemacht. Das wurden also immer mehr und mehr. Und haben ihm dann am Ende ein schönes Foto von all diesen Dingern geschenkt, das dann auch bis zum Abschluss seines Berufslebens im Institut für Lebensmittelchemie auch in seinem Zimmer an der Wand hing. Und das war eine Weihnachtsfeier, wo Herr Baltes wie öfter mal aus seinem Zeitprogramm rausgelaufen ist, sodass diese Gans dann so ungefähr gegen 20 Uhr so langsam angefangen wurde zu bearbeiten. Als sie dann fertig war, waren alle Dönerläden um das Institut rum inzwischen leer gekauft, weil wir alle kurz vor Verhungern waren, aber es war trotzdem eine sehr nette Feier. So, jetzt machen wir ein bisschen Wissenschaft, molekulare Untersuchungen zu Allergien. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich mich mit der Thematik befasst habe, war, mir mal so Allergenextrakte anzugucken, die für die Testung von Apfelallergie verwendet wurden. Und die funktionierten alle nicht. Die Patienten, die man getestet hat mit so kommerziellen Apfelallergenpräparationen, die waren immer alle in der Hauttestung negativ. Woran das lag, war, dass was man so bei Pollen macht, ist Pollen nehmen, Puffer raufwerfen, dreimal rühren und dann ist der Extrakt fertig. Wenn man das mit pflanzlichen Lebensmitteln macht, die eine hohe Polyphenoloxidase-Aktivität haben, dann reagieren die oxidierten Polyphenole mit Proteinen und denaturieren die Proteine. Deswegen sehen wir hier mal an einer Elektrophorese von so einem kommerziellen Obstextrakt, da sieht man nicht mehr viel Proteinbanden. Und was wir eben gemacht haben am Anfang war, auf der Basis eines Papers von 1965 eine Methode zu entwickeln, wo man Obstproteine relativ schonend extrahieren kann, sodass man dann etwas bekommt, was eben auch ein schönes Proteinpattern hat. Und wenn man natürlich gucken will, welche Stoffe die Allergie auslösen, dann muss man ja auch erstmal Präparationen haben, wo die entsprechenden Stoffe drin sind. Das ist mit dieser Methode also gelungen und hat damit eigentlich die Grundlage für das gelegt, was wir in den darauffolgenden Jahren gemacht haben. Es gab einige Papers, die dann gezeigt haben, dass in Äpfeln und in Birkenpollen irgendwas drin sein muss, was tatsächlich dazu führt, dass Antikörper von Birkenpollenallergikern mit Apfel reagieren können. Insbesondere diese grundlegende Arbeit von Christoph Ebner aus Wien. Und wir waren nun die Ersten, die mit diesen Extrakten, die wir hatten, die ersten molekularen Informationen über dieses Eiweiß, was da im Apfel drin ist, bekommen konnten. Das ist also ein zweidimensionaler Immunoblot. Hier wurden die Proteine des Apfels nach Größe und nach isoelektrischem Punkt aufgetrennt. Anschließend mit Serum von einem Apfelallergiker inkubiert. Dann sieht man hier einen Spot. Und solche Spots konnte man damals schon proteinchemisch ansequenzieren mit Microsequenzern. Und was dabei eben rauskam, war, dass da ein Protein drin ist. Das ist die Sequenz des Apfelallergens, das ist die Sequenz des Birkenpollenallergens, das ungefähr so 60-70% sequenzidentisch war mit dem Birkenpollenallergen BetV1. Das heißt, wir hatten erstmals Erkenntnisse, dass da tatsächlich molekular was drin ist, was sehr, sehr ähnlich ist. Wir haben dann noch verschiedene Sachen gemacht. Wir haben das Protein aus dem Apfel isoliert und auch in seiner allergischen Potenz mit dem Birkenpollenallergen verglichen. Das war immer so, dass das Birkenpollenallergen sehr viel stärker reagiert mit den Antikörpern als der Apfel. Ganz einfach, weil die Birkenpollenallergie respiratorisch ausgelöst wird, die Antikörperantwort primär gegen Birke gerichtet ist und die Antikörper dann mit diesem verwandten Protein kreuzreagieren und so eben auch beim Verzehren vom Apfel oder anderen Lebensmitteln solche Symptome auslösen können. Britta Schöning hat das dann ausgedehnt auf verschiedene andere Lebensmittel, die auch zu diesem Pattern gehören und konnte dann eben zeigen, dass nicht nur im Apfel solche Proteine drin waren, sondern auch in der Kirsche, im Sellerie und in der Karotte. Und wir haben also von all diesen Partialsequenzen generiert, was sozusagen zumindest mal die molekulare Grundlage dieses Phänomens ein Stück weit recht gut deutlich machen konnte. Nach dem Wechsel zum Paul-Ehrlich-Institut haben wir dann angefangen, molekularbiologisch zu arbeiten mit einem Doktoranden, der mehr oder weniger gescheitert war mit seiner Doktorarbeit, weil er gentechnisch hergestellte Antikörper machen wollte, was nicht klappte. Und ich habe ihm dann gesagt, dann versuch doch mal was aus der Kirsche zu klonieren. Habe also in dem Garten meiner Wohnung zwei Kirschen gepflückt. Wir haben dann auf der Basis von den bekannten Proteinsequenzen uns PCR-Primer gemacht. Das hat relativ schnell geklappt und dann konnten wir erstmals ein Allergen aus dieser Familie gentechnisch herstellen, hier in E. coli. Wir haben also das Gen der Kirsche in die Kolibakterien eingebaut, heute absolute Standardmethode. Und so dann relativ einfach über eine Affinitätschromatographie gereinigt und dann hatten wir plötzlich mehrere hundert Milligramm reinen Allergens in der Hand. Das hat die Grundlagen für viele Sachen gelegt. Nachdem wir das publiziert hatten, hier in Molecular Immunology, eines der wenigen Papers, das ich ohne irgendwelche Änderungen angenommen bekommen habe, was ja im medizinischen Bereich überhaupt nicht die Regel ist, dauert es einige Zeit und dann stand plötzlich ein Herr mit einem kleinen Sohn bei uns am Institut vor der Tür und sagte, er würde Paul Resch heißen, sei Physiker und er wollte seinem kleinen Sohn erstens mal die goldenen Wasserhähne im Paul-Ehrlich-Institut zeigen. Und zweitens hätte er gerne das Plasmid mit diesem Kirschenallergen, was wir da beschrieben haben, weil er würde gerne die Struktur von diesem Molekül aufklären. Das haben wir ihm auch gegeben, dann ist er damit abgezogen. Und einige Jahre später konnten wir eine Publikation veröffentlichen hier im Journal of Biological Chemistry, die wir genannt haben Allergenic Cross-Reactivity Made Visible, Solution Structure of the Major Cherry Allergen PRU-AV1. Er war so ein Protein-NMR-Experte, mit dem wir auch heute noch viel zusammenarbeiten. Und wir konnten dann eben erstmals eine Struktur eines solchen pollenassoziierten Allergens veröffentlichen. Was Sie hier sehen, ist die Raumstruktur des Birkenpollenallergens BedV1, die schon relativ früh mit Röntgenkristallographie gefunden worden war, 1996. Und das erste Nahrungsmittelallergen aus dieser Familie hat praktisch die identische Konformation. Sie haben also ungefähr so 60-70% Aminosäure-Sequenzidentität, aber die Konformation ist mehr oder weniger identisch. Und das ist bei allen Proteinen aus dieser Familie der Fall, die man inzwischen kennt und aufgeklärt hat. Auf einer Reihe von diesen Molekülen sehen, das kommt also in Apfel, Birne, Pfirsich, Kirsche, Aprikose, Kiwi, Erdbeere, Haselnuss, Sellerie, Karotte, Soja, Erdnuss und Tomate. Da sind die Sequenzen bekannt, die Moleküle sind rekombinant gemacht worden. Die meisten haben wir bei uns auch im Kühlschrank. Und von einer ganzen Reihe von denen gibt es inzwischen Tertiärstrukturen und die sehen eben alle so aus. Das erklärt so ein bisschen, warum es eben so viele Lebensmittelallergien bei Birkenpollenallergien gibt und auch gegen welche Nahrungsmittel. Aber es erklärt immer noch nicht so ganz, warum reagiert der eine Mensch auf das eine und der andere Mensch auf das andere. Mancher hat drei Lebensmittelallergien, mancher nur eine. Was wir nun zunächst noch mal gezeigt haben, ist, dass das alles von der Birke ausgeht. Das ist jetzt ein Inhibitionsexperiment. Sie haben hier wieder diese gentechnisch hergestellten Allergene auf der Membran, auf einer Blottmembran. Man inkubiert das mit Patientenserum, macht die Bindung dieser Antikörper sichtbar. Und wenn Sie dieses Patientenserum dann vorinkubieren mit diesem Birkenallergen, dann verschwindet diese Bande hier auf dieser Membran. Das heißt, das Birkenallergen fängt die Antikörper weg und Sie können mit dem schwächer reagierenden Nahrungsmittelallergen nicht mehr binden. Das ist eine komplette Kreuzreaktivität. Sie können also die Antikörperbindung an Haselnuss, Birne, Kirsche, Apfel oder auch Sellerie komplett hemmen mit dem Birkenallergen. Wenn man das vice versa macht, wenn ich jetzt also hier die Kirsche auf die Festphase tue, dann kann ich mit der Birke hemmen und mit der Kirsche alleine auch, aber zum Beispiel nicht komplett mit dem Protein aus Sellerie. Das macht nur ein partielles Wegfangen der Antikörper. Das deutet darauf hin, dass diese Allergene nicht ganz gleich mit den Antikörpern reagieren und das würde auch dem entsprechen, was man beim Patienten sieht, dass da doch individuelle Unterschiede zwischen diesen Einzelmolekülen bestehen. Und die kann man inzwischen auch sichtbar machen, und zwar bei denjenigen, wo man Strukturen kennt. Das ist die Struktur des Birkenallergens. Das ist Apfel, Soja und Sellerie mal als Beispiel. Und was Sie hier sehen, das sind die Aminosäurereste, die auf der Oberfläche des Moleküls sind und die gleich sind mit dem Birkenmolekül. Und die, die blau sind oder rosa, die sind eben nicht gleich. Und dann sieht man erstens mal, beim Apfel ist mehr rot als beim Sellerie oder bei der Soja. Und man sieht auch, dass die roten Bereiche unterschiedlich sind, nämlich auf unterschiedlichen Oberflächenbereichen dieser Moleküle verteilt sind. Das heißt also, wir haben durchaus individuelle Unterschiede in der Gleichheit, in der Übereinstimmung mit dem Birkenprotein. Und entsprechend ist es eben auch so, dass diese Antikörper, die gegen das hier reagieren, nur an dieser Stelle jetzt mit dem Apfelkreuz reagieren können beispielsweise und an dieser Stelle vielleicht mit dem Soja. Und daraus ergeben sich eben Möglichkeiten für individuelle Unterschiede in der Allergenität, wenn jemand schon Antikörper gegen Birkenpollen hat. Das haben wir dann auch versucht, experimentell zu verifizieren. Das sind hier die verschiedensten Moleküle aus dieser Familie, alle in einem quantitativen IgE-Bindungstest an ungefähr 80 Patienten getestet und verglichen mit dem BedV1. Hier oben ist also das Birkenallergen, hier ist auf der einen Achse aufgetragen, auf der anderen Achse Haselnuss, Apfel, Kirsche, hier Karotte, Sellerie und so weiter. Und dann sieht man, da wo die Allergene sehr gleich sind, hier bei der Haselnuss zum Beispiel, da haben wir fast eine durchgehende Linie, da ist die Reaktivität zwischen Birke und Haselnuss sehr gleich. Und je unterschiedlicher die sind, hier unten ist zum Beispiel ein Karottenallergen, desto mehr geht das Bild auseinander und die Antikörperreaktivitäten korrelieren eben nicht mehr so gut. Das heißt, es gibt zwischen diesen Molekülen sehr, sehr viele feine individuelle Unterschiede in der Allergenität, die eben auch das klinisch zu beobachtende Muster erklären können. Soweit, so gut. Jetzt noch die Frage, wie kann man jetzt solide untersuchen, welche Bereiche so eines Moleküls tatsächlich mit den Antikörpern reagieren? Da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann versuchen, Epitope wegzumachen, indem man die Sequenz mutiert. Ich habe Ihnen hier jetzt eine sehr aktuelle Untersuchung zusammengestellt, die wiederum aus der Kooperation mit Paul Rösch resultiert. Der hat nämlich ein Protein gefunden in der Wiesenraute, eine Neurochlorinsynthase, die in der Konformation diesen Allergenen sehr, sehr ähnlich ist, 25% Sequenzidentität mit diesem Birkenallergen hat, aber gar nicht allergen ist. Das bindet auch praktisch überhaupt nicht Antikörper von Birkenpollenallergikern. Und das haben wir jetzt sozusagen als Modell genutzt, um da ein Epitop wieder raufzubasteln. Und zwar in der Form, dass es eine Publikation gab über einen monoklonalen, also einen in der Maus hergestellten Antikörper, der in der Lage war, die Antikörperbindung von Allergikern an dieses Birkenallergenmolekül zu hemmen. Und Man hat von diesem Immunkomplex eine Röntgenstruktur gehabt. Da sind ungefähr 20 Aminosäurereste des Birkenallergens, werden von dem Antikörper erkannt. Und wir haben die, die für energetisch am wichtigsten sind für die Interaktion zwischen Antigen und Antikörper, die haben wir rein mutiert. Das sind 5 hier in dieses Molekül. Wir konnten dann wiederum zeigen, dass die Sekundärstrukturen hier im CD-Spektrum sehr, sehr ähnlich sind. Also das Molekül ist genau gleich gefaltet wie das Birkenallergen und die Mutation ändert auch nichts an der Struktur. Man kann dann in der Kernresonanzspektroskopie zeigen, dass die Konformation sehr übereinstimmend ist und kann auch die Reste feststellen, die man da reinmutiert hat. Das hat Hanna Bergner in der Gruppe von Paul Rösch gemacht und die allergologischen Sachen und die Mutanten sind von Dirk Schiller bei uns im Labor gemacht worden. Und was man dann sieht, ist, dass wir dieses Nicht-Allergen zu einem mit Einführen von 5 Aminosäureresten zu einem Allergen machen können. Wir haben hier jetzt 70 Birkenpollenallergiker getestet. Mit dem Birkenallergen BetV1 reagieren alle. Mit dieser Neuroklarinsynthase zeigen 4 Patienten eine ganz, ganz schwache Reaktivität. Und unsere 5-fach-Mutante, da poppt dann die IgE-Bindung komplett hoch und wir können 50 von den 70 Patienten reagieren dann plötzlich mit diesem Molekül. Das heißt, wir haben ein sehr schönes Modellsystem, mit dem man Allergenität im Modell untersuchen kann. Man kann das dann auch noch andersrum machen, indem man das Epitop bei der Birke wieder wegmutiert. Das werde ich Ihnen jetzt ersparen. Aber was man sagen kann, ist, wir haben hier ein Modellsystem entwickelt in den letzten Jahren, mit dem man eben individuelle Aminosäurereste als Hotspots für die Allergenität analysieren kann. Wir können das patientenspezifisch testen. Wir können damit sozusagen IgE und generell Antikörper-Epitop-Profile unter realen Bedingungen testen und das dann versuchen, mit der klinischen Reaktivität zu korrelieren. Zum Schluss will ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen zu Therapieansätzen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es bei Lebensmittelallergien nicht geht. Hintergrund ist, dass es eine Reihe von Versuchen dazu gegeben hat, dass es aber immer wieder relativ schwere Nebenreaktionen bei Versuchen gegeben hat, die allergische Hyposensibilisierung bei Lebensmittelallergikern einzusetzen. Was man dann macht als jemand, der biotechnologisch arbeitet, ist zu gucken, kann ich da vielleicht irgendwie wiederum durch molekularbiologische Methoden etwas tun, dass die Therapie besser verträglich wird. Das haben wir versucht am Beispiel Karottenallergie in Modellsystemen. Karottenallergie ist auch eine typische pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie, wo viele Patienten relativ schwer darauf reagieren. Und die sind teilweise birkenabhängig, teilweise aber auch nicht. Und es gibt nur einen begrenzten Effekt der Birkenpollen-Immuntherapie auf die Karottenallergie. Es gibt dort 2 Hauptallergene dieser Familie, die mit den Birkenallergenen verwandt sind. Die sind nur ungefähr 50% sequenzidentisch. Die haben wir uns dann hergenommen und zusammenkloniert und in einem Paper die Resultate, die ich Ihnen jetzt zum Abschluss vorstellen will, schön publizieren können. Was wir hier gemacht haben, ist, das Allergen heißt DAU-C1, und zwar 01 und 02, das sind diese beiden Formen. Die haben wir entweder molekularbiologisch zusammengehängt oder wir haben einen Trimer gemacht und wir haben Mutanten daraus gemacht. Wir haben festgestellt, dass wenn man an der Position 112 in diesem Molekül ein Serin gegen ein Prolin austauscht, dann geht die Struktur kaputt. Hier sehen Sie die normalen gefalteten Proteine und hier sind die Mutanten, wo wir nur eine einzige Aminosäure ausgetauscht haben, dann fällt die Tertiärstruktur auseinander und diese mutierten Allergene, die binden kein IgE mehr. Hier haben wir also das nicht mutierte Allergen. Hier sehen wir, das sind einzelne Patienten in der Höhe ihrer IgE-Reaktivität. Und wenn man die Mutanten anschaut, dann hat gegen diese Mutanten 0 IgE-Reaktivität mehr. Und damit, da ja die Nebenreaktionen bei der allergischen Hyposensibilisierung allergische Nebenreaktionen sind, kann man damit die Wahrscheinlichkeit für Nebenreaktionen sehr stark verringern. Also eine wunderschöne Anwendung moderner Biotechnologie. Wir haben dann Mausimmunisierungsstudien gemacht, weil man sowas natürlich nicht gleich am Menschen ausprobieren kann, und haben diese Mäuse mit unseren mutierten Allergenen immunisiert. Und was man dann sieht, langer Rede, kurzer Sinn, ist, dass wenn ich diese Serien der immunisierten Mäuse einsetze in Immunoassays mit dem Allergen, dann blockieren die die Antikörperbindung der Allergiker an dieses Allergen. Das heißt, sie haben genau diese Blocking-Antikörperfunktion, die man braucht, um den immuntherapeutischen Effekt auf der humoralen Seite zu erzeugen. Das heißt, wir hätten hier ein Modell gefunden, wo wir Allergenität mit einer ganz kleinen Veränderung des Moleküls quasi beseitigen können und trotzdem aber noch eine Immunantwort bekommen, die die Schutzwirkung beim Patienten hat. Und solche Versuche, die sind inzwischen schon mit Erfolg beim Menschen eingesetzt worden, insbesondere auch bei Birkenpollenallergie, wo ich dann die Nebenreaktionen reduziere, viel mehr Allergen applizieren kann und einen besseren klinischen Effekt erzeugen kann. Und das würde eben auch eine Perspektive bieten für die Therapie von Lebensmittelallergien mit solchen gentechnisch erzeugten Konstrukten.
Soweit Stefan Fietz, der uns über den Forschungsstand in Sachen Lebensmittelallergien aufgeklärt hat. Für nahezu die gesamte Bevölkerung wird es immer dann gefährlich, wenn wieder mal ein Lebensmittelskandal auftritt. Wir könnten jetzt vieles miteinander besprechen, zum Beispiel das Norovirus, an dem im Jahr 2012 tausende Schulkinder erkrankten, oder ein Jahr davor EHEC mit sogar 53 Todesfällen, der Pferdefleischskandal oder der um die Bio-Eier, die falsch deklariert waren, muten aus wissenschaftlicher Sicht schon eher harmlos an. Sagt jedenfalls gleich Professor Helmut Czirski vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, der uns Einblicke gibt, wie Behörden und auch die Bundesregierung künftig mit derlei Krisen umgehen wollen.
Wir sind so ein bisschen das Gegenstück zu dem BfR, das ja als rein wissenschaftsbasierte Einrichtung, unabhängige wissenschaftsbasierte Einrichtung, uns die Risiko- und Krisenmanager unterstützt. Erlauben Sie mir aber trotzdem ein paar persönliche Worte. Ich habe Herrn Professor Baltes ab 1981 kennengelernt. Das war in meinen Augen eine der ganz großen Persönlichkeiten, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Er war jemand, der sich leicht begeistern ließ, aber der auch selber sehr begeisterte. Er war jemand, der auch eine gewisse Leichtigkeit hatte. Das wurde heute schon einmal gesagt. Das war tatsächlich so, wenn ich mit der Arbeit nicht so richtig weiterkam, na, hieß es, dann machen Sie einfach mal einen Handversuch und dann wird das schon wieder klappen. Und so sind wir auch gut durchgekommen und es hat auch Spaß gemacht. Bis 1988, wo ich da mit Astrid Rost gemeinsam dann promoviert habe. Übrigens, wir haben beide tatsächlich an gebrannten Zuckern gesessen. Ich hatte das Glück, an Karamell zu sitzen. Das war das schönere Thema. Sie musste sich leider mit Couleuren auseinandersetzen. So, nun hatte ich diese nette Aufgabe bekommen, einen Vortrag vorzubereiten. Ich habe mich hingesetzt und wie man dann so sitzt und sagt, na, wie war es denn eigentlich damals noch so in den 80er Jahren? Da hat sich doch verdammt viel getan. Und Professor Baltes war ja auch immer ein Mensch, der schon in der Zeit, in den 80er Jahren, sehr großen Wert darauf gelegt hat, Netzwerke zu bilden, also auch länderübergreifende Netzwerke. Das war eben nicht nur Europa, das war eben auch die ganze Welt. Und ich kann mich gut erinnern, wie häufig der Chef, wie wir damals gesagt haben, unterwegs war in Südamerika und auch ganz woanders, was auch teilweise nicht ganz unkritisch war, weil das eben auch körperlich und gesundheitlich sehr belastend war. Aber er hatte die Vision gehabt, dass man sich vernetzen muss, dass man sich international vernetzen muss, um auf dem Gebiet der Lebensmittel, und jetzt enge ich das mal ein, auf dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit etwas zu erreichen. Und das wird auch so ein bisschen der rote Faden sein, der durch meinen Vortrag läuft. Deswegen, ich habe mich hingesetzt, habe mir überlegt, wie war das eigentlich damals noch, das West-Berlin, wie es so schön heißt, ja. Die Welt in den 80er Jahren, ja, da hatten wir in Europa zwei getrennte politische Blöcke. Man konnte nicht einfach durch das Brandenburger Tor gehen, Deutschland war geteilt. Es gab die dritte Welt als Begriff. Ja. China lebte die Kulturrevolution nach. Das war also ein großer Staat, von dem wir nur wussten, dass da ganz viele Menschen sind, die in irgendwelchen blauen Dress herumliefen. Aber so richtig kam da von dort noch nichts. Und das Thema, was uns heute bewegt, die Globalisierung, die stand eigentlich erst wirklich am Anfang. Natürlich gab es schon immer Bananen, die mit Kühlschiffen herangebracht wurden, aber das große Thema Globalisierung, weltumfassende Warenströme, das gab es noch nicht. Die Lebensmittelwirtschaft war in der Zeit überwiegend national oder europäisch ausgerichtet. Ich habe neulich mal einen Vortrag in Braunschweig gehört zu Jägermeister und die hatten es in den 70er und 80er Jahren gefeiert, dass sie eine Dependance in Italien eingerichtet haben. Das war damals schon eine große Leistung und es hat viel Mut bedarf. In Berlin wurden die Häuser besetzt, für diejenigen, die hier waren, erinnern sich. Es waren die Kreuzberger Nächte lang, erinnert sich noch an die Gebrüder Bratschus. Neue Lebensformen wurden erprobt, der Smog legte dem Verkehr lahm. Ich hatte selber einen Dieselgolf, der die Genehmigung hatte, selbst im tiefsten Smog fahren zu dürfen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Arbeitnehmer freuten sich über die Bruttolohnzulage, 8% vom Bruttolohn, das war richtig Geld. Und derjenige, der in Westdeutschland Verwandte hatte, und das waren ja die meisten, stellte sich dann kurz vor den Feiertagen in der AWUS in den Stau. Das war also unsere Welt. Und Berlin war ein wichtiger Produktionsstandort für Lebensmittel. Das hat man heute schon fast vergessen. Hier stand die Werkbank und viele große Produzenten waren hier ansässig. Denken Sie sich mal an die Zeit zurück. Das ist wirklich sehr interessant. Was hieß das für uns? Also wie gesagt, ich habe an gebrannten Strukturen gearbeitet, wie einige Kollegen ja auch. Und das Gebäude, an dem sich das alles abspielte, ist ja vielleicht nur 250 Meter von hier entfernt. Das ist unser gutes altes Institut in der Müller-Breslau-Straße. Und mein Arbeitsplatz, der war zunächst dort. Dieser Raum hat sich besonders eingeprägt, denn der erste Tag in dem Arbeitskreis, den ich dort verbrachte, wurde ich dort eingeschlossen vom Schlüsseldienst, der übereifrig war. Ich habe da eine ganze Zeit verbracht, habe immer mal geklopft, es passierte nichts. Und irgendwann tauchte Reinhard Matisek auf, lachte sich fast tot. Was mache ich denn hier? Und das war mein großes Glück. Kannst du dich noch erinnern? Ja? Das kann auch an was anderem liegen, denn es fand ja unten im Erdgeschoss eine Dienstbesprechung statt. Und das war aber, wie gesagt, das war mein Glück, denn so bin ich an dem Abend noch nach Hause gekommen. Der Chef, wie wir gesagt haben, der war auf der anderen Seite, nämlich auf der Sonnenseite, wie man hier sieht, in diesem Raum untergebracht. Und das war etwas, was auch dazu gehört, die 80er Jahre und das Institut in der Müller-Breslau-Straße, werde ich nie vergessen. Wenn man sich heute mit dem Thema Lebensmittelsicherheit befasst, dann muss man so einige Rahmenbedingungen im Auge behalten, die sich völlig von dem unterscheiden, was in den 80er Jahren noch aktuell war. Wir haben es heute wirklich ständig mit lokalen Warenströmen zu tun. Sie kennen das Bild ja von der Pizza, auf der 5 Kontinente versammelt sind. Das ist heute der Standard. China ist wieder, muss man sagen, Exportweltmeister geworden. Die sogenannten ehemaligen Dritte Weltländer, Brasilien, Russland, na Russland würde mich Dritte Welt sagen, aber damals, heute würde man es dazu zählen, Indien und China, diese stehen quasi wirtschaftlich auf der Überholspur und erleben eine stürmische wirtschaftliche Entwicklung. Das ist ein ganz wichtiger Rahmen, auch für die Lebensmittelsicherheit. Die Weltbevölkerung wächst und wird im Jahre 2050 9,1, manche sagen 9,5 oder gar 10 Milliarden Menschen umfassen. Und das, obwohl die Landmasse nur begrenzt ist und wenn dann überhaupt nur in sehr geringem Umfang sich für weitere landwirtschaftliche Nutzung verfügbar machen lässt. Es gibt das Phänomen der Klimaverschiebung. Es gibt die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien und damit auch die Konkurrenz zwischen Landwirtschaft für erneuerbare Energie und der Landwirtschaft fürs Essen. Es gibt das Landgrabbing-Phänomen, also der Ankauf großer Landflächen durch fremde Staaten. Ein Sechstel der Landfläche der Ukraine befindet sich mittlerweile in chinesischer Hand. Und es gibt die Technologien, die es damals noch nicht gab, synthetische Biologie, Nanotechnologie und. Und diese ganzen Faktoren, die wirken zusammen und führen dazu, dass wir heute über Risiken neu nachdenken müssen. Dass es heute wieder Risiken gibt, die man vielleicht früher vor 20 Jahren gar nicht mehr ernst genommen hat. Aber so ganz einfache Verfälschungen können eigentlich wieder spannend und interessant werden. Wie äußert sich das? Das ist jetzt nicht nur dahergesagt, sondern Sie können das auch ablesen. Es gibt zwischen den europäischen Lebensmittelbehörden ein Nachrichtennetz, das ist das Rapid Alert System und Food and Feed, mit denen sich die europäischen Behörden gegenseitig über aufkommende Risiken unterrichten, jedenfalls soweit sie über die Landesgrenzen in ihrer Bedeutung hinausgehen. Und da werden dann zum Beispiel Warnmeldungen rausgegeben, es gibt auch Meldungen über Grenzzurückweisungen oder eben Informationsmeldungen. Und wenn Sie sich das dann mal so aufschlüsseln, das sind Daten, die die Kommission zur Verfügung stellt, dann sehen Sie, von einem relativ geringen Startzeit oder Startmenge hatten sich vor allen Dingen Europa, aber eben auch Asien stark entwickelt. Das heißt, Asien ist im Fokus, wenn es darum geht, das Thema Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelrisiken enger zu betrachten. Das heißt aber für uns Folgendes. Wir müssen, wenn wir heute Lebensmittelsicherheit als Thema angehen, das globale Umfeld betrachten. Wir müssen big denken, also wirklich im großen Rahmen weltumspannend. Und das heißt, dass wir uns Gedanken machen müssen über Informations- und Warnsysteme. Eins habe ich Ihnen gerade gezeigt, das ist aber nur das Europäische. Was wir brauchen, sind weltumspannende, wirklich gut funktionierende Warnsysteme. Es gibt von der WHO eins, das ist aber in der Effizienz bei Weitem nicht mit dem europäischen Warnsystem zu vergleichen. Man muss sich über Qualitätsmanagement in den Unternehmen Gedanken machen und eben nicht nur in den Unternehmen hier in Europa oder in den USA, sondern gerade auch in den Erzeugerländern, in Afrika, in Asien, dort, wo die Waren heute herkommen. Weiterhin muss man sich Gedanken machen, internationale Zurückverfolgbarkeit. Das heißt, wenn irgendwo ein Risiko auftritt, wenn eine Krise entsteht, dann muss ich heute über mehrere Länder hinweg, über mehrere Kontinente hinweg unter Umständen Rückverfolgung betreiben. Dafür brauche ich Anforderungen. Daten müssen digitalisiert sein. Mir helfen keine schriftlichen Ausdrücke oder handschriftlichen Ergänzungen. Das dauert alles viel zu lange. Die Entwicklung muss dahin gehen, dass Rückverfolgungsdaten sehr schnell zur Verfügung stehen. Das ist etwas, was wir auch gemeinsam mit dem BfR immer propagieren, um im Ernstfall schnell als Behörde reagieren zu können. Was wir, und da bin ich wieder bei Professor Baltes, intensiv vorantreiben, BfR wie BVL, in Kooperation zur Unterstützung der Ursprungsländer. Das heißt, wir versuchen mit unseren Kollegialbehörden, sowohl in der EU, da ist es ja sozusagen Tagesgeschäft, aber eben auch im Bereich der Drittländer, Kooperation und gemeinsame Projekte anzuschieben, damit wir das ganze Thema Sicherheit besser auch global anpacken können. Und das, was seit einigen Jahren immer wichtiger wird, ist die Überwachung des Internethandels. Denn es werden immer mehr Lebensmittel über das Internet verkauft. Und das sind nicht nur diese etwas dubiosen Sportlerprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel, sondern es sind mittlerweile auch Vollsortimenter wie Rewe oder Edeka. Und es sind solche Produkte, zum Beispiel Frischfleisch, die also auch besondere Lagerungs- und Transportbedingungen erfordern. In den 80er Jahren, wir kommen ja aus den 80er Jahren, hieß Lebensmittelkontrolle vor allen Dingen, es geht ein Kontrolleur in den Betrieb oder es wurde eine Probe gezogen, im Labor untersucht, man fand Kontaminanten oder Rückstände oder meinetwegen zu viel Schrippe in der Bulette, dann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren angeschoben oder ein Bußgeld erteilt und das war's. Diese Betrachtung, die wir heute haben, die ist ja etwas ganzheitlicher. Wir betrachten ja Lebensmittel als das Produkt einer Wertschöpfungskette, beginnt mit der Erzeugerebene, dann über die Hersteller, Großhändler bis hin zum Verbraucher. Und hier sehen Sie zum Beispiel Funktionen, die das Risikomanagement, natürlich rein zufällig Aufgaben des BVL, wahrzunehmen hat. Auf der Erzeugerebene kann zum Beispiel die Festsetzung von Rückstandshöchstmengen aktiv als Beitrag zum Risikomanagement gesehen werden. Denn das, was ich hier vorne nicht zulasse, muss ich hier hinten natürlich nicht notwendigerweise noch erwarten. Hier gehören auch die Fragen des Futtermittels dazu. Die Koordination von Kontrollprogrammen. Hier sind Bund-Länder-Kontrollprogramme gemeint. Bei dem Kontrollprogramm zur Reduzierung der Acrylamidbelastung eines Prozesskontaminanten in verschiedenen Backwaren, Cracker und Ähnlichen, wo man dann über eine Signalwertdefinition und zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und mit den Behörden systematisch die tatsächlichen Gehalte von Acrylamid in verschiedenen Produkten senken konnte. Das Schnellwarnsystem hatte ich schon erwähnt und ganz wichtig, die Information der Bevölkerung, eine der ganz großen Aufgaben, ich will es an der Stelle nochmal hervorheben, das muss sein, um das Vertrauen zu erhalten, das wir als Behörden dann auch tatsächlich gegenüber der Öffentlichkeit haben müssen. Nun, was hat sich staatlich getan? Also hier, was jetzt die Zuständigkeiten anbelangt, hat sich seit den 80er Jahren nicht wirklich viel getan. Es gibt über 400 Kreise und kreisfreie Städte, die alle unabhängig und nebeneinander Lebensmittelkontrolle betreiben. Und es gibt über 30 Untersuchungseinrichtungen, die mit diesen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern zusammenarbeiten. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass es dann etwas schwierig ist, wenn etwa die Europäische Kommission von Deutschland Berichte erwartet zu bestimmten Themen. Das heißt, es muss eine staatliche Stelle geben, die etwa die Berichtserfassung koordiniert, die die Daten heranführt, auswertet und schließlich dann in Berichten zusammenbringt, um sie dann der Kommission und gegebenenfalls auch einfließend in die Gesetzgebung zur Verfügung zu stellen. Das ist das BVL, das diese Daten aufnimmt, ans BfR weitergibt. Das BfR führt die unabhängige wissenschaftliche Risikobewertung durch und zusammen mit dem BfR dann diese Projekte oder diese Berichte entwickelt, die dann den entsprechenden Empfängern zur Verfügung stehen. So wirken heute die Lebensmittelüberwachungsbehörden in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Das heißt, wenn ich also Daten brauche, um diese Berichte zu erfassen, dann brauche ich ein behördliches Datenmanagement. Gehen wir mal davon aus, dass es ein koordiniertes Kontrollprogramm geben soll. Die haben so verschiedene Namen, zum Beispiel bundesweites Überwachungsprogramm oder es ist das Lebensmittelmonitoring oder es sind noch andere. Nationale Berichterstattung über Pflanzenschutzmittelrückstände und nationaler Rückstandskontrollplan. Gibt es eine ganze Reihe. Zoonosenmonitoring. Diese werden in gemeinsamen Bund-Länder-Ausschüssen erarbeitet, werden durch die Überwachungsbehörden der Länder abgearbeitet Und das heißt, die hierbei anfallenden Daten werden zunächst an uns gemeldet, an das Bundesamt. Die werden dann anschließend zur wissenschaftlichen Bewertung an das BfR weitergegeben. Und schließlich stehen sie dann als Bericht dem Bundesministerium bzw. der Kommission der europäischen Ebene zur Verfügung. Das ist nochmal im Prinzip der Weg. Und das Schöne an diesem Weg, der ja auch durch eine Legitimierung, durch eine Ausführungsverordnung festgelegt ist, man hat damit praktisch die Datenautobahn geschaffen, um auch im Fall einer Krise reagieren zu können. Denn gibt es ein Lebensmittelereignis, so können etwa die Rückverfolgungsdaten denselben Weg gehen. Im FISVL, einem besonderen Portal, das das Bundesamt eingerichtet hat, können zum Beispiel Dokumente der Überwachungsbehörden eingestellt werden. Und das alles mündet dann in dem Lagerbericht, der dann zum operativen Krisenmanagement erforderlich ist, um eine Krise zu managen und zu beherrschen. Nun habe ich gesagt, es gibt da nur eine Verpflichtung in Bezug auf bestimmte Kontrollprogramme. Da fragt man sich natürlich, warum nur das? Ja, es wäre doch viel sinnvoller, wenn alle Daten, alle Überwachungsdaten, alle Kontrolldaten in einer großen Datenbank zusammengeführt werden. Und genau daran arbeiten wir zurzeit in einem Pilotprojekt bis 2016, wo in all die Überwachungsdaten komplett in einer bundesweiten Datenbank zusammengeführt werden. Denn wenn die Daten einmal da sind, dann kann man natürlich unterschiedliche Auswertealgorithmen anlegen. Man kann beispielsweise eine Früherkennungsmaßnahme, zum Beispiel durch Trendanalyse, erarbeiten. Man kann Lagebilder unterstützen oder die Berichterstattung. Wir machen jedes Jahr eine Berichterstattung über die Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung. Diese Berichterstattung, die können wir natürlich viel besser und viel detaillierter und viel aussagekräftiger entwickeln, wenn eine solche Datenbank mit diesen Tools zur Verfügung steht. Und last not least ist es auch eine Sache der Verbraucherinformation, die hier erheblich erleichtert wird. Und wie kriegt man das technisch hin? Sie wissen, in den Bundesländern sind unterschiedliche IT-Systeme unterwegs, insbesondere in den Laboratorien. Auf der Ebene der Überwachungsbehörden gibt es im Wesentlichen ein einheitliches System, bald wie IP. Es müssen Schnittstellen geschaffen werden, das ist eine sportliche Aufgabe. Entweder man kann die Schnittstelle direkt programmieren oder man stellt da einen sogenannten Kommunikationsserver hin. Diese Schnittstellen haben die Aufgabe, die Daten zu anonymisieren, zu filtern und für die Weiterleitung an das Datenmeldeportal zu sorgen. Wenn diese Daten freigegeben sind, werden sie hochgeladen, stehen der Datenbank zur Verfügung und können dann mit verschiedenen Auswerteprogrammen bearbeitet werden, sodass wir die Informationen zur Verfügung bekommen werden in Zukunft, die wir brauchen. Mit dem Thema Krise gehen ja nicht nur wir um, da gehen auch ganz andere um mit entsprechender Implikation. Die Krise als Chance, denn jede Krise ist anders und aus jeder Krise können wir neue Lehren ziehen und sie in unser Management einfließen lassen. Aber was ist eine Krise? Das ist vor allen Dingen auch eine Frage der Wahrnehmung. Ja, dazu gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Natürlich haben die Medien einen enormen Einfluss auf das, was die Öffentlichkeit, was der Verbraucher, wer ist das eigentlich der Verbraucher, was also die Öffentlichkeit tatsächlich wahrnimmt. Es gibt einen Einfluss der Politik. Und da haben wir dann immer so eine kleine, manchmal nicht gerade angenehme Wechselwirkung zwischen der Politik und den Medien, also zwischen dem, was tatsächlich in der Krise kommuniziert wird und das, was die Politik erwartet. Dann haben wir, Gott sei Dank, die wissenschaftliche Meinung, die Risikokommunikation, für die in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung zuständig ist. Es wird allerdings etwas schwierig, wenn sich dann im Rahmen einer Krise selbsternannte Experten oder solche, die von der Presse zu Experten ernannt wurden, zu Wort melden und dann in der Kommunikation zu einer großen Konfusion führen. Der Handel würde sagen, immer dann, wenn bei uns der Umsatz zusammenbricht, sprechen wir von einer Krise. Hier hatten wir einen Täuschungstatbestand. Es war also bei Lichtbesehen überhaupt kein Risiko identifizierbar, ist auch nicht ganz richtig, weil wir ja nicht wissen, wie das Pferdefleisch in die Kette gekommen ist. Aber primär konnte man jetzt erstmal nicht von einem Risiko sprechen, es war ein Täuschungstatbestand. Die falsche Kennzeichnung von Bio-Eier, reiner Täuschungstatbestand, die sogenannte Dioxinkrise Anfang des Jahres 2011. Nach der Bewertung des BfR ist nach dem derzeitigen Stand zu keinem Zeitpunkt jemand ernsthaften gesundheitlichen Risiken ausgesetzt gewesen. Trotzdem war die Wahrnehmung so intensiv, dass darüber nachgedacht wurde, von der Bundesministerin den Rücktritt zu fordern. Da gab es auch erheblich viel Ärger in Niedersachsen. Fukushima. Fukushima, ein Ereignis 8000 Kilometer entfernt, und in Deutschland waren die Jodtabletten ausverkauft. Und EHEC im Boxkorn-Teesamen, dazu würde ich jetzt nicht weiter sagen, das kennen Sie alles. Das war tatsächlich eine Krise mit 53 Verstorbenen und mehrere tausend teilweise ernsthaft erkrankten Menschen. Das war in der Tat das, was man ohne Umschweife Krise nennen konnte. Wie gehen wir als Behörde damit um? Es gibt ja auch die europäische Ebene, der europäische Gesetzgeber, der hat uns ein paar Instrumente an die Hand gegeben, das Instrument der Rückverfolgung, die Verpflichtung, Notfallpläne aufzubauen, Schnellwarnsysteme zu betreiben, alles erledigt, und die EU-Referenzlaboratorien. Und auf nationaler Ebene setzen wir da noch eigene Komponenten gegen. Die EU-Referenzlaboratorien arbeiten eng mit unseren nationalen Referenzlaboratorien zusammen. In dem Lagezentrum, das im BVL gebildet wird, im Fall einer Krise oder auch eines Ereignisses, werden mit dem Datenmanagement die Lageberichte zusammengeführt. Das ist jetzt nicht einfach so dahingeschrieben, sondern das ist in Deutschland in einer Ausführungsverordnung so geregelt. Die EHEC-Krise hat erhebliche Nachwirkungen gehabt, aber auch davor schon das Dioxinereignis. Und diese Dinge wurden ausgewertet. Die Minister von Bund und Länder haben sich zusammengesetzt und haben eine Vereinbarung miteinander getroffen, wie sie künftig eine Krise im Lebensmittelbereich koordinieren wollen. Es wird einen Krisenrat geben, das sind die Staatssekretäre oder auch Amtschefs, die die strategischen Entscheidungen bei einer Krise treffen, die auch die Kommunikation miteinander abstimmen, damit es diese Kakophonie nicht gibt, die immer wieder zu Verwirrung sorgt. Eine Ebene darunter, das operative Krisenmanagement unter Leitung des Bundesministeriums, wo auf der Ebene der Abteilungsleiter die täglichen operativen Entscheidungen getroffen werden, die sie leisten aufgrund des Datenmanagements und der Arbeit des Lagezentrums einerseits und der wissenschaftsbasierten Risiko des BfR andererseits. Und wenn ich das mal in unserem Hause mal so darstellen darf, es gibt ein BVL-Lagezentrum, in dem Bereich dann auf der Grundlage der Daten, die über das Schnellwarnsystem und über die Länder eingetragen werden, eine Datenaufbereitung erfolgt, die dann in eine Berichterstattung einfließt. Das muss man sich so vorstellen, dass man sich hier auch regelrecht ein optisches Lagebild machen muss, also beispielsweise Warnströme visualisiert und damit auch die notwendigen Informationen für unsere Pressestelle und für die externen Callcenter gibt. Also derzeit gibt es ein Callcenter des BVL in Bereitschaft. Nun kann es ja sein, dass die Zusammenhänge beim lebensmittelinduzierten Krankheitsausbruch in der Anfangsphase sehr schwierig sind. Bei EHEC wussten wir nicht, mit welchem Lebensmittel die Infektionen assoziiert waren. Wir wussten nicht, wo die Quelle ist. Wir hatten wohl das Opfer, das waren die Menschen, aber wir hatten weder den Mörder noch das Mordwerkzeug. Und da ist es wichtig, dass man die Erkenntnisse aus verschiedenen Richtungen zusammenführt, also die Experten von der humanmedizinischen Seite, die Fachleute der Epidemiologie zusammenführt mit den Fachleuten von der Lebensmittelseite. Und das sowohl vom BVL, BfR, Robert-Koch-Institut, als auch von den Länderbehörden. Und das geschah in einer Taskforce und wird auch künftig in einer Taskforce geschehen, wo diese Erkenntnisse unmittelbar, also auch in räumlicher Nähe zusammengetragen werden. Das wissen Sie alle aus Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit. In AGs arbeitet man am effektivsten zusammen. Und dass das Ganze funktioniert hat, das haben wir direkt nach Abschluss dieser Vereinbarungen im Ernstfall prüfen können. Sie erinnern sich an das Norovirus-Ereignis Ende 2012. Innerhalb weniger Tagen waren 10.000 überwiegend Schulkinder erkrankt, die an Kantinenverpflegung teilgenommen hatten, an einer Norovirus-Infektion. Es hat sich angekündigt am Donnerstag, den 27.09., weil das Robert-Koch-Institut uns eine signifikante Steigerung der Krankheitsfälle gemeldet hat. In so einem Fall wird im BVL sofort das Lagezentrum gebildet. Und mit unserer neuen Struktur würden wir dann auch eine besondere Aufbaustruktur einnehmen. Also wir stellen uns dann noch organisatorisch auf eine mögliche Krise ein. In diesem Fall zeigte sich bereits am 28.09., also einen Tag später, jawohl, wir haben es hier mit einem lebensmittelinduzierten Krankheitsausbruch zu tun. Das Ministerium entschied, die Taskforce einzuberufen, die dann tatsächlich am Samstag und Sonntag bei uns im BVL getagt hat und dann einerseits den Wissensstand zusammentrug und dann auch die Handlungsempfehlungen und die Grundsätze der Datenerfassungsbögen für die Lebensmittelüberwachungsbehörden erarbeitet hat. Denn die müssen ja jetzt vor Ort die notwendigen Ermittlungen führen. Und das vollzog sich die ganze Arbeitswoche über. Die Spitze der Erkrankung, der gemeldeten Erkrankung, war am Freitag, dem 5.10. Es kann auch passieren, dass also wirklich eine Kommunikationsspitze erfolgt, ein Medienhype. Wir hatten, die drei beteiligten Einrichtungen hatten bereits an einer gemeinsamen Presseerklärung gearbeitet. Da schoss ein einzelnes Bundesland voraus, was dazu führte, dass innerhalb weniger Minuten bei uns sprichwörtlich in der Pressestelle die Drähte glühten und wir also noch Mühe hatten, überhaupt den Dingen zu folgen. Denn dann ruft bei Ihnen nicht nur der Spiegel an oder der Stern oder eine Tageszeitung, sondern da kommt dann ein ARD-Team, die rufen dann an und möchten gerne einen O-Ton haben. Und wenn man fragt, ja wann, dann sagen sie, wir stehen schon vor der Tür. Dieser O-Ton wurde dann auch geliefert, wobei der dann erst in der Berliner Abendschau lief und dann eine halbe Stunde später tatsächlich in der Tagesschau. Da muss man natürlich auch wirklich ausgeschlafen sein und das ist nicht unbedingt angenehm, das durchzustehen. Das ist damals am 5.10. passiert. Sie alle wissen, der Goldnachweis, der Goldstandard ist der Labornachweis. Der war zu der Zeit noch nicht gegeben, wurde dann aber in der darauffolgenden Woche geliefert. Und schließlich konnte man diese Krise weitgehend für abgeschlossen erklären. Sie sehen, innerhalb weniger Tage konnte aufgrund der neuen Struktur die notwendigen Ermittlungen durchgeführt werden. So, und wenn man jetzt weiter in die Zukunft guckt, ne, Sie sehen, das ist ja ein dynamisches Geschäft. Wir waren am Anfang in den 80er Jahren, Lebensmittelüberwachung, das war noch Kontrolle, das waren irgendwelche Leute, die dann kamen. Heute ist es etwas, was sich den wechselnden Anforderungen auch weiterhin anpassen muss. Das heißt, es gibt also jetzt eine Internetkontrollstelle der Bundesländer, die im BVL angesiedelt ist und wo regelmäßig nicht nur nach Lebensmittelunternehmen Internet geforscht wird und gefahndet wird, sondern auch nach einschlägigen Produkten. Diese Information wird an die Bundesländer weitergegeben und die müssen dann in ihrer eigenen Zuständigkeit die entsprechenden Ermittlungen und Abgleiche machen. Da sind wir, glaube ich, recht erfolgreich. Es gibt eine gemeinsame Expertenkommission mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, wo wir bei Grundsatzfragen im Zusammenhang mit Produkten, wo wir nicht so richtig sagen können, sind es Arzneimittel, sind es Lebensmittel und wenn es Lebensmittel sind, welche Art von Lebensmittel sind das, dann dort ein unabhängiges Expertengremium zusammenführen können mit 6 Experten von Universitäten, 4 Kollegen aus dem Bereich der Länder sowie dem BFR als stimmberechtigtes Mitglied. BfArM und BVL führen die Geschäftsstelle, sind aber nicht stimmberechtigt. Es gibt das Portal lebensmittelwarnung.de, wo jeder Bürger, jeder Verbraucher nachlesen kann, welche Lebensmittelwarnungen bislang ausgesprochen wurden, in letzter Zeit ausgesprochen wurden. So kann er dann wenigstens mal auch in seinem eigenen Kühlschrank nachgucken, ob ein betreffendes Produkt tatsächlich da ist, selbst dann, wenn er die entsprechende Meldung versäumt hat. Und was jetzt ganz aktuell aufgebaut wird, ist ein Frühwarnsystem oder aufgebaut werden soll, ist ein Frühwarnsystem gegen Lebensmittelbetrug. Ich habe Ihnen gesagt, was sich die Manager so als nächste Ziele gesetzt haben. Auch die Wissenschaft kann vieles tun. Sie kann uns beraten. Damit meine ich nicht nur die Behörden, die sich mit Management befassen, sondern eben auch die Regierung und die politisch Verantwortlichen. Und worauf es darauf ankommt, ist in einem sehr interessanten Artikel, der erst in der Nature erschienen ist, mal zusammengestellt worden. Ich empfehle den mal wirklich zur Lektüre. Hier sind 10 Punkte oder 10 Grundaussagen zusammengeführt für wissenschaftsbasierte Beratung der Politik und der Regierung und dann im Einzelnen auch begründet. Nur als Hinweis für diejenigen von Ihnen, die sich damit noch etwas intensiver befassen wollen. Und kommen wir jetzt zu Professor Baltes zurück. Die Welt hat sich verändert, die Welt hat sich weitergedreht. Ich denke, es ist eine ganze Menge passiert, was auch in seinem Sinne hätte passieren müssen. Wir haben die internationalen Verbindungen, die Netzwerke zum Teil aufgebaut. Da werden wir auch weiter noch dran arbeiten. Und ich denke, das ist ein Erfolg, der ganz in seinem Sinne gewesen wäre. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei den Initiatoren dieses Kolloquiums bedanken, dass sie diese Gelegenheit uns gegeben haben, hier auch Herrn Baltes zu gedenken. Und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Mit Professor Helmut Czierski enden unsere Hörsäle rund um die Lebensmittelchemie. Er sprach zum Thema Agieren statt Reagieren, die Entwicklung des Risiko- und Krisenmanagements in den letzten Jahren. Viel Spaß weiterhin mit unserem Wissensprogramm. Wir vom Hörsaal melden uns wieder am nächsten Samstag um 18:02 Uhr.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.